dem Moment, wo die Kamera angeht und es mucksmäuschen still ist und man dann da reingeht, das ist total aufregend. Auch wenn man weiß, im Zweifelsfall kann man es wiederholen oder sowas. Aber ich glaube, dieser Moment, wo man dann wirklich sich öffnet, das ist immer was, was Herzklopfen verursacht. Also zumindest ist es bei mir so.
Lisa Bitter und das große Kribbeln vor der Kamera, das sie liebt und fürchtet. Seit 10 Jahren spielt sie die Kommissarin Johanna Stern im Tatort aus Ludwigshafen an der Seite von Ulrike Volkerts. Und natürlich haben wir über ihr Verhältnis zu Deutschlands dienstältester Tatortkommissarin gesprochen. Ist da eher Konkurrenz oder Freundschaft? Und was wäre, wenn es mal richtig knirschen würde zwischen den beiden? Lisa Bitter hat es mir verraten in einem sehr entspannten Gespräch. Ich wünsche viel Spaß.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Lisa, ich freue mich unheimlich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Wichtige Frage. Wann hast du zum letzten Mal einen Speer geworfen?
Oh, es ist viel zu lange her. Das ist echt sehr, sehr lange her. Mhm. Ja, schöne Einstiegsfrage. Habe ich jetzt schon lange nicht mehr drüber nachgedacht.
Aber du hast, ne, als Siebenkämpferin, ja, war der Speer, hat dazugehört.
Ja. Ja.
Und hat man manchmal, wenn das wieder so hochkommt, hat man manchmal noch Lust, einfach mal wieder einen Speer zu werfen?
Ich habe das tatsächlich. Ja. Also ich hätte jetzt auch, wenn du das ansprichst, sofort kriege ich Lust und sofort erinnert sich der Körper. Und also, ja, das war eine meiner Lieblingsdisziplinen.
Tatsächlich?
Das stimmt schon, ja.
Werfen?
Ja, vor allem Speer werfen, mhm, ja.
Und Siebenkampf ist natürlich das, was quasi der Zehnkampf bei den Männern ist. Warum, mhm, dürfen Frauen eigentlich immer noch bei den großen, mhm, Events zumindest immer nur Siebenkampf
machen?
Gute
Frage. Ja, muss man mal die Positionen fragen, die das entscheiden.
Ja, ja. Weil mittlerweile gibt es ja
die Einzeldisziplinen sind ja auch alle in den, bei den Frauen und Männern vorhanden. Also man, mhm, könnte das auch nochmal neu zusammenschütteln.
Mhm. Aber man sagt ja, die Zehnkämpfer sind die Könige der Athleten. Das heißt, du hast dann zu den Königinnen der Athleten.
Ja, natürlich gehört. Ist der Siebenkampf ist er besonders auf eine Art, weil er eben alles vereint und weil, mhm, da alle Disziplinen so im Großen und Ganzen vorkommen und das dann in der Kombination ist es halt schon besonders reizvoll.
Wie viel hast du trainiert in deinen guten, besten Zeiten?
Also ich meine, das ist ja alles so bei mir im Jugendbereich gewesen, so mit irgendwie dann so, ja, keine Ahnung, ich glaube, bis ich 17 war oder so. Aber ich habe schon 6-mal die Woche irgendwie Training gehabt dann in so, in den heißen Phasen oder so etwas. Also wir haben wirklich das ausreichend gemacht. Ich habe sehr viel Zeit auf dem Sportplatz verbracht, mhm, mit meiner Clique im Verein und so. Es war sehr intensiv, es hat mich total geprägt. Also meine Jugend ist total von diesem Sport geprägt gewesen.
Ja. Ich habe jetzt beim Bayerischen Leichtathletikverband nicht mehr angerufen.
Auch schon ein bisschen her.
So ein bisschen her, weil die Akten noch vorhanden
sind. Da gab es auch noch kein so richtig nicht Internet, glaube ich.
Also wahrscheinlich.
So,
ne?
Dinosaurier.
Eine süddeutsche Meisterschaft war mal dabei, oder? Ein Titel?
Ja, süddeutsche Meisterin war dabei. Das war, da war ich, glaube ich, 13 oder 14. Also okay. Echt schon eine Weile her.
Gibt es die Urkunde noch? Oder den Pokal?
Irgendwo in irgendeiner Kiste. Mhm. Bestimmt.
Du bist in Herzogenaurach groß geworden. Ja. Muss man da Sport machen? Ich meine, Puma und Adidas, also das ist natürlich eine Sporthauptstadt.
Absolut, ja.
Wächst man dadurch so rein? Ist es so klar dann, dass man da Sport macht?
Also irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass die Stadt sehr vom Sport geprägt ist. Und dass zumindest in den Vereinen wird es auch sehr stolz und es wird hochgehalten, auch als eine Tradition dieser Stadt, dass irgendwie, ich meine, gut, es sind jetzt irgendwie Turnschuhhersteller, die daherkommen, aber das ist, man ist da schon irgendwie stolz drauf und es gehört da auch irgendwie, Sport ist wirklich im Alltag auch sehr präsent. Also wir haben ja Adidas, das ist ja eine sehr große Firma und die haben eben da so einen bestimmten Stadtteil, irgendwie ist jetzt da dieses European Headquarter, ist ja auch geblieben, dass es irgendwie super ist und dann siehst du natürlich in der Mittagspause gehen die alle joggen und dann irgendwie, also man sieht einfach sehr viele Leute in der Stadt beim Sport machen.
Mhm. So ein eigenes Lebensgefühl dann.
Genau,
dann
irgendwie so bisschen, schon. Das prägt dann einen schon.
Sprich, deine Eltern mussten dich auch nie zum Sport prügeln oder drängen, sondern du hast es gern gemacht.
Ja. Mhm. Ja.
Und als du dann sogar, glaube ich, an der Schwelle standest, um zu überlegen, ob du da weitermachst, wann war der Punkt erreicht, dass du sagst, ah, jetzt muss ich mich schon entscheiden zwischen normalem Leben, ja, Studium etc.
Ja, und das kam dann schon so irgendwie mit 15, 16, 17, dass man dann auch irgendwie, also dann ist Schule auch natürlich ein anderer Stellenwert, da wird es irgendwie ein bisschen komplizierter, da muss man mehr lernen, und das kollidiert dann auch und dann gibt es natürlich auch so irgendwie die ein oder andere Party, auf die man gerne mal gehen würde, dann kommen irgendwie so, verliebt man sich und dann verschieben sich so ein bisschen die Prioritäten. Und das war dann auch der Moment, wo ich gesagt habe, ich werde jetzt das dann irgendwie lassen. Also, und es wäre auch komplizierter geworden, wenn man dann in so ein Kadertraining kommt, dann ist das nicht mehr, wäre das nicht mein Herz und Aurach gewesen, hätte ich irgendwie gefahren werden müssen. Also es wird dann auch in der Logistik so ein bisschen kompliziert.
Gab es dann Trainerinnen und Trainer, die um dich gekämpft haben, die gesagt haben, komm, Lisa, echt, ich mach aus dir.
Naja, also ich glaube schon, dass es, wenn man dann so lange begleitet wird von einem Trainer und man dann irgendwie beschließt, dass es das jetzt war, das ist sicherlich nicht so leicht. Aber da sind ja auch mehrere im Verein gewesen, die dann irgendwie so ein bisschen gleichzeitig gesagt haben, so jetzt müssen wir mal ein bisschen fürs Abi lernen oder wir müssen jetzt mal ein bisschen Partys feiern. So, ich glaube, das sind die dann auch gewöhnt.
Ja, glaube ich auch. Und wenn man jetzt dann aber als gestandene Schauspielerin da nochmal zurückschaut, du hast gerade gesagt, dein Körper weiß sofort wieder, wie das war mit dem Speerwerfen und so.
Ja, es wäre mal interessant auszuprobieren, ob das Körpergefühl auch wirklich stimmt.
Ja, ob der noch ein paar Meter fliegt, ja. Wahrscheinlich schon. Aber man hat ja bestimmt so ein paar Dinge aus dem Sport mitnehmen können, auch in den Schauspielberuf.
Ja, das finde ich ganz sicher. Also ich habe auch das Gefühl, ich profitiere einfach von diesem Vereinsleben oder von diesem gemeinschaftlichen Gefühl beim Sportmachen. Also ich glaube, ein relativ gesundes Verhältnis zur Konkurrenz oder sowas. Mhm. Also das war ja auch damals immer ein Thema. Wenn man sich dann mit anderen vergleicht, oder wie geht man damit um, dass es wahrscheinlich immer eine gibt, die es noch besser kann oder die eine bessere Tagesform an den Tag legt oder so. Also das schult sich da irgendwie. Dann lernt man auch mit Adrenalin umzugehen. Man lernt sich zu fokussieren. Das ist auch eine tolle Erfahrung, die man macht als junger Mensch, wenn man das Gefühl hat, hier ist meine Grenze und man kann die Grenze verschieben durch einen Willen oder durch irgendwie also körperliche Grenzen irgendwie auszutesten. Das fand ich auch immer ganz toll. Also das sind alles so Sachen, die davon konnte ich in meinem Job auch profitieren. Mhm. So, das hängt schon eng zusammen.
Wenn du jetzt sagst Konkurrenz, ist es beim Sport leichter zu akzeptieren, dass da mal eine kommt und vielleicht, weil du sagst, bessere Tagesform hat? Tut es bei der Schauspielerei mehr weh? Wenn man merkt, da komme ich jetzt irgendwie nicht so ran, die ist irgendwie präsenter, die hat mehr, weiß nicht, nimmt mehr Raum ein.
Ja, wobei ich finde es eigentlich, also gerade beim Schauspiel, wo das irgendwie sehr stark von der Präsenz, von der Wirkung von Leuten irgendwie abhängt, wo sie sind oder was sie spielen oder sowas. Und da kann man sich ja wirklich schlecht vergleichen. Also da ist dann jeder Mensch mit seinen Eigenheiten so besonders in dem Sinne, dass es auch, also das ist irgendwie müßig, sich da wirklich also zu vergleichen, das hinkt. Da bleibt man besser bei sich selbst und überprüft dann seine Wünsche oder setzt sich anders ins Verhältnis.
Kann man das gleich oder muss man das vielleicht manchmal auch schmerzlich lernen, dass man tatsächlich dann bei sich bleibt und nicht nach rechts und links nur schaut?
Ja, das ist mit Sicherheit ist es vielleicht auch ein Prozess. Ich hatte irgendwie das Glück, dass ich am Theater angefangen habe, wo man in einem Ensemble eingebettet ist und ich war auch hier in Stuttgart übrigens am Theater und da war eben unser Intendant, war Hasko Weber und der hat irgendwie, das fand ich auch eine ganz tolle Eigenschaft von ihm als Intendant, dass er wirklich dafür gesorgt hat, dass so die Hauptrollen, sage ich jetzt mal, so fair verteilt sind, also dass jeder mal groß spielt, aber auch klein spielt, also dass man im Ensemble einfach beides leisten muss und dass es nicht den einen Protagonisten oder die eine Protagonistin gibt, die dann alles abgreifen darf und die anderen sind so die Zuarbeiter und stützen das von unten oder sowas, das gab es bei uns nicht. Deswegen habe ich auch da das Gefühl gehabt, dass es eigentlich sich in so einem fairen, so Fair Play, dass das einen einfach auch als Gruppe, man arbeitet ja auch für die Sache, man arbeitet ja nicht nur für sich selbst, sondern für das Stück oder jetzt für einen Film, dass man gemeinsam das nach vorne bringt und das nur gemeinsam geht.
Ich glaube, deshalb waren es auch gute Jahre für dich hier in Stuttgart.
Ja.
Du hast dich, glaube ich, sehr wohl gefühlt, weil du da vom Intendanten bis ins Ensemble ganz gut getragen wurdest, auch dann als Anfängerin, wenn man das so sagen kann.
Genau, das waren eben die Anfängerjahre und ich glaube, die sind besonders wichtig, weil die prägen einen und die Erfahrungen, die man da macht, die sind besonders wichtig, weil man sich irgendwie immer auch auf die bezieht oder damit weiterlebt und diese Erfahrungen irgendwie größer werden lässt. Und das war eben toll, weil ich habe total viel unterschiedliche Rollen spielen dürfen. Ich war überhaupt nicht festgelegt auf irgendein besonderes Fach oder sowas, sondern es war total vielseitig. Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet. Wir waren permanent am Machen und das ist natürlich gerade am Anfang das Allerwichtigste.
Aber weil wir vorher über Konkurrenz gesprochen haben, es hätte jetzt natürlich auch sein können, du kommst in ein Ensemble, wo jeder nur so seine Pfründe schützt und guckt, dass da niemand nachkommt und vielleicht dann vielleicht sogar besser ist oder frischer oder ne, so. Hast du das auch mal erlebt, dass da tatsächlich erstmal geblockt und geschützt wurde?
Also das ist natürlich schon in dem Beruf, ist das, glaube ich, auch verbreitet. Ich habe das Gefühl, das verändert sich auch so ein bisschen, aber...
In welche Richtung verändert sich?
Das wird weniger. Mhm. Also weil man irgendwie auch, ich glaube auch so... Es ist natürlich am Theater, es ist irgendwie hierarchisch organisiert und am Set ist es genauso. Es liegt einfach daran, dass Organisation muss funktionieren, weil die Zeit ist meistens knapp und die Abläufe müssen irgendwie gut strukturiert sein. Und es hängt immer davon ab, wer leitet das Team. Wenn der Teamleiter dafür sorgt, dass jede Stelle sich gewertschätzt fühlt, dann ist es irgendwie, fällt es niemandem schwer, ein Rädchen im Getriebe zu sein, weil man dann irgendwie für das, wie ich vorhin schon meinte, für das Ganze irgendwie einstehen will. Und es gibt dann schon so Ausreißer, die das irgendwie ignorieren und sich da anders positionieren. Aber auf Dauer, glaube ich, kommt man in dem Job dann auch nicht weiter. Also da bin ich schon davon überzeugt, dass das dann auch einem vor die Füße fällt, wenn man da irgendwie nur sich so um sich selber kümmert oder versucht, irgendjemanden zu blocken, damit bloß nicht jemand an einem vorbeizieht oder so. Da stellt man sich selber ein Bein, glaube ich.
Glaubst du. Jetzt nehmen wir nochmal einen Begriff, den du vorher im Zusammenhang mit Sport genannt hast, Adrenalin, dass da auch Parallelen gibt zwischen Schauspiel und Sport. Adrenalin ist dann aber eher im Theater, oder? Weil es da so auf den Punkt sein muss, weil es da diesen Live-Moment gibt.
Aha, okay, ja, das meinst du. Ja, mit Sicherheit ist das nochmal eine andere Art von Aufregung, dass man irgendwie weiß, so jetzt kommt es drauf an und jetzt will ich auch diesen Bogen kriegen oder diese Kurve da spielen, ohne dass ich irgendwie rauskippe. Aber ich bin auch am Set total aufgeregt. Also wenn man irgendwie eine knifflige Szene vor sich hat oder ja, irgendwas Besonderes zu spielen hat, dann ist natürlich so in dem Moment, wo die Kamera angeht und das Mucksmäuschen still ist und man dann da reingeht, das ist total aufregend. Auch wenn man weiß, im Zweifelsfall kann man es wiederholen oder sowas. Aber ich glaube, dieser Moment, wo man dann wirklich sich öffnet oder das, was man ja irgendwie auch braucht, diese Möglichkeit irgendwie so reingucken zu lassen oder sowas, das ist immer was Herzklopfen verursacht. Also zumindest ist es bei mir so.
Wie bist du, wenn du aufgeregt bist? Bist du dann ganz still oder brauchst du dann Gummibärchen und wirst ganz blubberig oder wie bist du dann?
Ja, ich werde dann, glaube ich, so ein bisschen hektisch und das merke ich dann selber und dann versuche ich irgendwie so eben damit umzugehen, dass ich merke, jetzt gerade habe ich das Gefühl, so mir schwimmen irgendwie die Fälle weg oder was mache ich jetzt? Und dann irgendwie versuche ich das wieder so, mich da ins Zentrum zu kriegen und mich zu konzentrieren, mich zu fokussieren.
Wie gut tut es dann jetzt im Fall vom Tatort mit Ulrike Volkerts, eine unglaublich erfahrene Schauspielerin an der Seite zu haben? Du bist ja mittlerweile auch erfahren, müssen wir ja nicht drüber reden, aber sie ist natürlich das Urgestein, gerade was jetzt den Tatort angeht und die genau weiß, wie der läuft.
Ja.
Hat es gut getan oder war das am Anfang auch ein bisschen einschüchternd?
Also ich war auf jeden Fall total eingeschüchtert oder ich war sehr, ich war schon auch gespannt, was erwartet mich da, wie ist die so im Alltag auf der Arbeit, ja. Und aber das Tolle an Ulrike ist, dass die, obgleich sie das schon so lange macht, ist die wirklich mit jedem Film, steht die auch am Anfang und weiß auch noch nicht. Also die ist natürlich mit der Rolle auch eng verbunden und kennt auch ihre Lena Odenthal und so, aber bei ihr sind die Wege auch noch offen. Also die beschreitet auch dann neue Wege. Und das ist jetzt nicht so, dass sie da kommt und ihr Zeug abfeuert und dann irgendwie damit keine Auseinandersetzung mehr hat, sondern die arbeitet ganz genauso. Und das fand ich besonders toll. Da kann man sich auch echt eine Scheibe von abschneiden. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Und natürlich gelingt es ihr vielleicht, oder am Anfang hat sie dann manchmal so gesagt, so Lisa, atme mal durch, brauchst jetzt dich gar nicht... Damit musst du dich jetzt nicht beschäftigen. Also so ein gut wohlmeinenden Tipp von jemandem, wo man dann durchaus, wo ich gemerkt habe, cool, wenn sie das sagt, dann kann ich das jetzt auch wirklich so nehmen und mir auch da diesen Raum nehmen und dann wird das alles passieren. Also ist irgendwie toll, mit ihr zu arbeiten. Das wollte ich eigentlich damit sagen.
Ja, da hast du dann aber auch gemerkt, dass sie es gut mit dir meint, oder? Und dass sie dich da auch so ein bisschen schützt vor all dem, was da so auf einen...
Ja, es ist natürlich auch am Ende des Tages so, dass wir wollen als Team also auch was erzählen. Wir wollen auch, wir wollen weiterkommen. Wir wollen beide für den Film das Beste aus uns beiden auch herausholen. Also wir fordern uns da, glaube ich, ohne dass wir das irgendwie aussprechen, aber auch gegenseitig. Weil wir auch unterschiedlich sind, auch in unserer Spielweise oder in unseren Figuren. Und da gibt es aber diesen Raum am Set, dass man sich darüber auseinandersetzt auf einer Arbeitsebene. Und das finde ich einfach irre gut. Damit habe ich vielleicht auch nicht so gerechnet, dass das so ausgeprägt ist einfach bei ihr nach so langer Zeit.
Ich fand es so spannend, als du 2018 dann sozusagen aufgestiegen bist zur Ermittlerin an der Seite von Lena Odenthal, als Kopper dann ausstieg. Es war schade, muss man sagen. Aber schön, dass du aufsteigen durftest. Da hat man dann so gedacht, jetzt kommt da die Jüngere und beißt vielleicht Lena Odenthal weg. Oder möchte sie wegbeißen. Und das wurde ja auch so, damit wurde ja auch ein bisschen gespielt in den ersten Filmen. Und komischerweise denkt man dann doch als Zuschauer, ist das jetzt vielleicht hinter den Kulissen dann auch so?
Also das ist ganz das Gegenteil, würde ich mal sagen. Sondern also es ist tatsächlich so, dass Ulrike und ich sehr konstruktiv zusammenarbeiten können. Also wir haben nicht diese Art von Bissigkeit, was da vielleicht auch mal in Filmen irgendwie erzählt wurde. Also ich glaube, wie du gesagt hast, man hat damit so ein bisschen gespielt, dass das irgendwie auch ein Thema sein könnte, aber das hat quasi mit uns privat nicht viel zu tun. Also wir sind da irgendwie, wir haben ganz andere Gesprächskultur auch miteinander und ziehen an einem Strang.
Ist es eine Freundschaft geworden?
Kann man so sagen, ja. Es ist wirklich eine kollegiale Freundschaft geworden. Mhm. Also wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit und auch auf die gemeinsame Zeit, die wir damit verbringen. Und das ist mir auch tatsächlich wichtig und das wird mir auch immer wichtiger. Also ich habe dann auch mal so gedacht, ich könnte mir das jetzt gar nicht vorstellen, wenn das jetzt irgendwie zwischen uns nicht so richtig funktionieren würde oder man dann nicht die gleiche Sprache spricht oder die Chemie einfach nicht stimmt. Ich glaube, dann wozu machen? Das ist ja alles Lebenszeit, ja. Also ich möchte ja irgendwie auch, ja, also zumindest konstruktiv irgendwie unterwegs sein. So, man muss sich jetzt nicht immer befreunden gleich oder sowas, aber wenn das nicht so eine schöne Atmosphäre wäre, dann weiß ich auch nicht, ob das immer noch so wichtig wäre dann, ja.
Gut, du siehst mich kurz zucken, weil es könnte ja auch einfach ein Job sein. Du warst hier in Stuttgart, Geld verdiene, musst ja auch.
Ja, das ist mit Sicherheit ganz richtig und gerade in meinem Beruf ist das auch immer wieder ein Thema und das spielt eine große Rolle, keine Frage, aber trotzdem finde ich es auch wichtig, dass man ja auf soziale Gesundheit auch einen Wert legt, wenn man es irgendwie so ausdrücken will und sich irgendwo hinquälen mit Bauchschmerzen, wo man sich nicht aufgehoben fühlt oder sowas, das ist ja auch, also die Frage, muss man sich dann entscheiden,
absolut,
finde ich.
Absolut. Ich meine, jeder von uns in seinem Beruf.
Egal in welchem Beruf das irgendwie ist. Ja.
Die Frage ist dann natürlich schon, ob man sich's leisten kann, zu sagen, jetzt wird's für mich, es ist nicht gesund für mich, es belastet mich. Nicht jeder kann dann raus, du vielleicht auch nicht, weil du sagst, Mensch, das ist ja der Tatort. Jetzt ist ja bei dir die Situation
wir reden
andere.
Jetzt über,
ne?
Wir reden nicht, jetzt über was vorgestellt, wo ich jetzt auch nicht genau weiß, wie ich dann wirklich da irgendwie reagieren würde. Aber ich bin schon dafür, dass man irgendwie, dass es sich, also das hat ja auch, macht ja auch was mit der Ausstrahlung, wenn es einem irgendwie nicht gut geht, da wo man gerade ist und arbeiten soll. Dann, wenn man beeinträchtigt ist durch irgendwelche Arten von schlechter Stimmung oder keine Ahnung, was da eine Rolle spielt, dann kann man auch nicht so gut sein, wie man sein will. Ja. Und dann muss man sich entscheiden, was ist einem wichtiger. Also, dass man sich in eine Umgebung setzt, wo man die Voraussetzungen hat, dass man irgendwie auch bei sich sein kann und da gut arbeiten kann. Mhm. Also das finde ich, ist schon eigentlich eine wichtige Entscheidung. Dafür würde ich im Zweifelsfall auch ein Risiko eingehen.
Ja. Wärst du, wenn du jetzt merken würdest, irgendwie, es stimmt nicht mehr so, es tun sich vielleicht so feine Risse auf in dem Verhältnis. Wärst du jemand, der drüber redet, der gleich sagt, Ulrike, irgendwie, ich habe das Gefühl, die letzten beiden Folgen waren wir nicht mehr so eng oder so innig oder es hat nicht mehr so funktioniert. Würdest du erstmal abwarten und gucken oder relativ schnell das Gespräch suchen?
Ich glaube, ich würde da auf jeden Fall das Gespräch suchen. Also auf der einen Seite, weil ich weiß, dass Ulrike oder meine Arbeitspartner in unserem Tatort-Team dafür auch ein Ohr haben. Und ich glaube, also es ist ganz wichtig, dass man das auch immer wieder überprüft und dass man offensiv damit umgeht. Weil ich ganz viel davon halte, dass man eben, wenn man Stimmungen da irgendwie zu lange rumträgt mit sich, dann kriegen die so eine Eigendynamik und das kann eigentlich nicht gut sein. Also deswegen bin ich ein Fan davon, da irgendwie dann auch im Zweifelsfall das Herz auf der Zunge zu tragen und einfach raus damit irgendwie, so früh wie möglich.
Wie gut es funktioniert, haben wir sehen können. Vor einer Woche lief Avatar. Mhm. Euer letztes Werk. Sehr intensiv, fand ich. Ich weiß nicht, wie du, für dich ist es natürlich schon ein bisschen her, weil die Dreharbeiten liegen natürlich schon eine Weile zurück.
Ja.
Aber ein sehr, sehr intensiver Fall.
Ja, also ich muss ganz deutlich sagen, dass ich den jetzt nochmal gesehen habe und obwohl ich weiß, was passiert, hat es mich total nochmal erwischt. Ja, da war ich nicht drauf gefasst.
Ja. Also vor allem für alle, die Kinder haben, ist
ja,
es,
muss unerträglich sein.
Ist es ein hartes Stück Krimi, weil da geht es um Internetkriminalität oder Kriminalität, die übers Internet sozusagen angebahnt wird. Mhm. Große, große Gefahr, sehr intensiv gespielt auch. Mhm. Ein toller Film fand ich dann. Warst du zufrieden auch mit dir?
Ja, doch, das kann ich sagen. Also ich war zufrieden mit mir, ich war zufrieden mit... Ja, mit der Erzählung des gesamten Falls. Ich finde, Bernadette Herwagen spielt das grandios. Also das ist ja so die Figur, die so ein bisschen durch den Film führt. Und ich finde, es ist tatsächlich einer unserer wichtigsten Filme, den wir gemacht haben in der letzten Zeit. Weil, wie gesagt, das Thema ist gesellschaftlich von so hoher Relevanz. Auch wenn es irgendwie schmerzhaft ist, das anzugucken. Irgendwie finde ich das total wichtig, dass darüber auch gesprochen wird. Wir hatten... In Biberach heißt das, gibt es ein kleines Filmfest, was ich gar nicht... Eigentlich schon sehr lange auch sehr erfolgreiches Filmfest.
Ja.
Und da waren wir in einem vollen Kinosaal und danach gab es so ein Filmgespräch und es gab wahnsinnig viele Mütter, Lehrerinnen, die da waren, die sich dann auch zu Wort gemeldet haben und ihre eigenen Erfahrungen mit solchen Themen geschildert haben, wo wir einfach gespürt haben, man muss darüber sprechen. Mhm. Ja, Leute haben Angst davor, in hilflose Situationen zu geraten mit dieser virtuellen Welt und mit allem, was da dran hängt. Und deswegen bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Film, auch wenn er hart zu gucken ist.
Hart, er ist spannend, es ist ein Familiendrama, es ist ein Psychothriller.
Ja.
Es ist dann natürlich auch spannend. Man sieht am Schluss auch noch, dass du Leichtathletin warst, wie du auf die Sandbank am Rhein rennst. Da merkt man natürlich schon. Also Grundschnelligkeit ist noch da, um das auch nochmal aufzugreifen.
Ja,
nee, wirklich sehenswert. Kann man sich in der ARD-Mediathek angucken, aber ist jetzt nichts so für den heiteren Filmeabend.
Ja, das
schon
stimmt.
Ein bisschen ernster. In diesem Film Avatar nehmen auch zwei Kollegen, Kolleginnen Abschied.
Ja.
Der Spusi Becker und Frau Keller.
Mhm.
Nach 25 Jahren, wie war das für euch? Also sie kriegen einen schönen Abschied, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Hinten raus im Film.
Das ist
sehr warm,
ganz charmant.
Das ist charmant, warmherzig.
Warmherzig, genau. Ja.
Genau, also das, deshalb ist es als Zuschauer dann doch ganz versöhnlich oder für die Zuschauer.
Ja.
Aber natürlich schade, weil die beiden den Ludwigshafener Tatort auch so ein bisschen regional verortet haben da so eine Farbe reingebracht, die für mich immer zum Tatort dazugehört hat oder dazugehören sollte. Wie habt ihr das im Team aufgenommen und dann...
Ja, da waren die Herzen schon schwer. Also das kann man schon so sagen. Ich meine, das ist natürlich so ein 25 Jahre, das ist so ein Zeitraum, den kann ich mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man das so lange gemacht hat. Und da ist man sehr zusammengewachsen. Und ich glaube, also da, natürlich war das irgendwie, das zu drehen war irgendwie total schräg. Und das war dann irgendwie auch noch so... Ich glaube sogar der letzte Drehtag und es war dann irgendwie schon alles sehr emotional, also klar, wie auch nicht.
Mhm.
Aber ich finde eben auch, das ist ein gebührender Abschied gewesen mit Würde und Ehre und die werden auf jeden Fall fehlen und irgendwie schon in Erinnerung sein.
Jetzt sagt der Sender, der ja auch meiner ist, aber ich habe nichts mit der Redaktion Tatort zu tun, sagt, wir wollen da was verändern. Deshalb werden diese beiden Figuren rausgeschrieben. Wie erfährst du von sowas? Kriegt ihr da vorher mal ein Briefing und wird gesagt, übrigens, die längerfristige Entwicklung soll so und so sein? Oder kriegst du das Buch in den Briefkasten oder in dein E-Mail-Postfach und dann liest du und denkst so, ups.
Nee, hoppla. Das wird schon kommuniziert. Das ist kommuniziert worden im Vorfeld und das war dann auch klar, dass wir da eingebunden waren und das war so eigentlich ein ganz ordentlicher Verlauf, auch für die beiden, damit irgendwie frühzeitig Bescheid zu wissen und so weiter. Das war eigentlich sehr, sehr okay gestaltet.
Also menschlich korrekt.
Ja. Ja, also das ist ja auch eine Leistung, die da erbracht haben. Das wird auch gewertschätzt. Und also gerade was du sagst, diese Regionalität und diesen Charakter von irgendwie Rheinland-Pfalz damit reinzumischen, so, das ist auch total anerkannt.
Mhm. Musst du jetzt dann kurz, du bist Dialektfan, ne?
Das Einzige, was ich nicht hinkriege.
Kurpfälzisch?
Nein, das schaffe ich einfach nicht. Ich habe wirklich, also das ist so eine Behauptung, aber ich finde Dialekte super spannend und sehr interessant und ich war in Leipzig, ich habe in Berlin gelebt, jetzt lebe ich in München, wir drehen viel in Baden-Württemberg und so Schwäbisch, Stuttgart, alles ist mir so ein bisschen naiv geschmeckt so, aber Kurpfälzisch bin ich raus, kriege ich nicht hin.
Okay.
Da fehlt mir irgendwie der
Ich dachte, du sollst jetzt dann reinwachsen.
Nee, das wäre für mich eine harte Aufgabe. Ja. Das würde ich nicht gut schaffen.
Trainingscamp.
Genau.
Dann bist du ehrgeizig. Von daher. Weil du gesagt hast, Leipzig. Ist, glaube ich, eine schöne Geschichte, wie du plötzlich wusstest, dass du auf die Schauspielschule musst. Also für mich hat sich da so ein schönes Bild zumindest dargestellt. Es ist dunkel, du läufst an der Schauspielschule vorbei, ja, genau, und die Scheiben so sind hell erleuchtet. Ja. Und da sind Studenten, die fechten.
Ja, so war's. Genau so war's.
Siehste? Und da hast du gemerkt, das ist es. Weil die dürfen sich bewegen beim Studieren.
Genau.
Und müssen nicht irgendwo rumsitzen, ja, wie alle anderen.
Ja, das war tatsächlich so ein bisschen der erste Impuls, sich dafür zu interessieren, weil ich tatsächlich so schwer stillsitzen konnte an der Uni, mich das total wahnsinnig gemacht hat, diese Aufgaben in der Vorlesung, im Seminar, im Labor, in der Bibliothek und dann noch die Hausarbeit zu Hause. Ich bin echt fast wahnsinnig geworden. So viel konnte ich gar nicht kompensieren und das war wirklich, da habe ich einfach gemerkt, mir fehlt das mit meinem Körper, was zusammen zu machen, und ich habe da wirklich einfach erstmal nach einer Lösung gesucht und dann machte das für mich total Sinn, die Schauspielschule, weil ich hatte, über meine Eltern waren wir sehr theateraffin. Ich habe immer schon viel Theater gesehen und habe dann auch so in der Schule mal so eine AG gemacht und auch mal selber gespielt. Aber ich habe wirklich nicht gedacht, dass das mein Hauptberuf sein könnte. Und es war dann so ein bisschen so eine Bauchentscheidung zu sagen, also das probiere ich jetzt aus, das wäre es jetzt irgendwie. Und dann hat es zack, buff, irgendwie auf Anhieb geklappt, völlig unerwartet.
Das ist ja eigentlich, wenn man mal weiß, wie die Bewerberzahlen sind für Schauspielschulen,
ja, es ist,
und die Zahl derer, die dann angenommen werden.
Da war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, das war auch echt ein Dusel.
Ja, es aber war gut, dass es so lief.
Glück irgendwie. Ja, ich habe es auch keine Sekunde bereut. Ich bin dann da wirklich einfach reingesprungen mit voller Energie und Lust und das hat mich durchgetragen auch. Also es gab schon, ich meine, Schauspielschule ist auch jetzt nicht ohne, aber grundsätzlich bin ich da wirklich, habe ich das Gefühl nach wie vor, ich bin richtig da, wo ich bin, und das ist toll. Ich sehr dankbar für.
Und das Gefühl ist konstant bei dir geblieben, am richtigen Platz zu sein mit diesem Beruf, oder gab es auch so wie in vielen Berufen, dass man auch mal so eine Phase hat, wo man denkt, ui, irgendwie... Das ist doch anstrengend, oder man muss sich ständig beweisen. Alle gucken einen immer an, was man ja vielleicht auch nicht immer möchte.
Also ich glaube schon, dass man so, ich habe da schon so eine, glaube ich, ganz gesunde Entwicklung durchgemacht, dass man irgendwann auch begreift, so, hey, irgendwie, das hat auch, es gibt auch andere Seiten, es ist anstrengend, gerade am Theater ist es auch körperlich ganz anders anstrengend, und es gibt auch Tage, wo ich keine Lust habe, mich herzuzeigen oder vor eine Kamera zu gehen oder auf eine Bühne zu mich zu stellen oder sowas. Also das sind dann aber, glaube ich, so immanente Probleme, die es in jedem Beruf auf eine andere Art und Weise auch gibt. Und mit denen lernt man dann auch umzugehen. Aber so grundsätzlich habe ich diese Entscheidung eigentlich nicht bereut.
Also sie sind nie zu groß geworden, Bedenken, dass sie mal da sind.
Nee, und es kommt ja dann meistens normal. So zum genau richtigen Zeitpunkt kommt dann irgendwie so ein Drehtag, wo man sagt so, und dann hat man wieder so eine super Szene und hat die geknackt und mit den Kollegen und die Stimmung war gut am Set und man hat richtig sich reingebohrt und gearbeitet und dann weiß man wieder so, deswegen mache ich es einfach. Und dann ist man wieder, dann hält das wieder ewig vor.
Der Wechsel vom Theater dann zum Film, kam der aus so einer, möchte es nicht Krisenzeit nennen, aber so einer Zeit des Haderns, wo man dachte, irgendwie mir ist es zu viel. Gerade läuft das Stück und ich muss aber quasi schon das Nächste denken und so.
Naja, das hatte eher so, also das spielte schon auch eine Rolle, dass ich einfach ein hartes Arbeitspensum hatte, wo ich dachte, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich das durchhalte. Also so, wenn das so geht bis zur Rente, dann bin ich aber, ciao. Aber es gab dann eher für mich so ein Thema, weil am Theater arbeitet man ja dann auch oft abends. Man hat dann abends Vorstellungen, der Probentag ist ja meistens von 10 bis 14 Uhr und abends von 18 bis 22 Uhr ist Probe. Das ist auch so Biorhythmus technisch gar nicht so mein Ding gewesen, habe ich dann festgestellt. Und gleichzeitig ist es auch ganz schwer, sag ich jetzt mal, so soziale Kontakte aufrechtzuerhalten mit Leuten, die nicht in dieser Branche sind oder die nicht auch am Theater sind. Also sich da, man kann halt nicht ins Kino gehen mit den Freunden, weil dann arbeitet man meistens oder hat halt Vorstellungen. Und über diese ersten 6 Jahre, wo ich so fest war, habe ich da gemerkt, so, boah, das fehlt mir und ich brauche auch den Austausch, ich brauche auch das Gefühl, mir selber einen Input holen zu können. Also wenn man dann es gar nicht mehr schafft, selber irgendwie mal sich ein Stück anzuschauen in einer anderen Stadt oder sowas, ja. Es ist dann sehr ein Mikrokosmos gewesen und da habe ich dann gesagt, das muss ich jetzt mal verändern. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit für mich und für meinen Input, dass ich auch wieder künstlerisch irgendwie arbeiten kann. So, war die Entscheidung.
Und viele vermissen es dann aber doch irgendwann wieder, das Theater, das man dann vielleicht schwerer machen kann.
Also da muss ich gestehen, es geht mir selten so. Komischerweise, das überrascht mich irgendwie selber. Ich gehe sehr gerne ins Theater gucken und da gibt es dann schon hin und wieder mal so ein Stück, wo ich dann denke, boah, da wäre ich wahnsinnig gern dabei gewesen. Aber ich habe da mit dieser Kameraarbeit schon irgendwie meine Heimat gefunden. Ich bin da mit total gut ausgelastet und da fehlt mir nichts.
Wenn du jetzt sagst, du sitzt im Theater und guckst dazu, dann hast du natürlich einen ganz anderen Blick als wir, die uns da verzaubern lassen. Ich meine, du dich im besten Fall auch, aber du hast natürlich auch einen technischen Blick. Wie guckst du denn Filme an? Kannst du dich aufs Sofa setzen und sagen, Chipstüte oder gesunde Knabbereien als Sportlerin? Gemüsesticks und Chips und guckst dann irgendwie, keine Ahnung, den Tatort der Münchner Kollegen oder Münster oder so und kannst einfach nur gucken oder sagst du, ah, da mussten sie sparen, ich sehe schon.
Ja, also tatsächlich ist es so, wenn ich einen anderen Tatort gucke, da gucke ich schon sehr stark, wie haben die das gemacht? Was ist das für ein Setting? Ja. Wieso ist das vielleicht so und so? Mhm. Da haben sie jetzt die Einschränkungen. Ja gut, haben sie nicht mehr. Naja, schade, egal. Also so, da bin ich dann wirklich, da kann ich mich eigentlich selten so richtig in die Geschichte fallen lassen. Ich gucke aber trotzdem gerne. Aber wenn ich dann irgendwie mal so einen Kinofilm sehe, ich kann mich auch total verzaubern lassen. Mhm. Also ich merke dann schon, wenn ich selber vergesse, dass das irgendwie ein Film ist, dann ist es, hat das für mich einfach total gestimmt.
Mhm. Darf da nichts mit deutschem Krimi zu tun haben, oder? Wahrscheinlich, weil dann ist man zu nah dran.
Also ich glaube, so dieses wie eigene Format dann von anderen Teams zu sehen, da gucke ich, glaube ich, tatsächlich mit anderen Augen. Es ist schwierig, da wirklich sich reinfallen zu lassen für mich. Das stimmt, das hängt mit dem Genre zusammen.
Ja. Weil du siehst dann doch wieder, jetzt haben sie doch wieder den alten Ford gesprengt und nicht den Mercedes nebendran und so, weil sie keine Kohle haben. Ne?
So. Ja, irgendwie so denkt man dann doch. Ja.
Und wie kannst du dich selber angucken? Ist das befreit und entspannt?
Inzwischen ja. Also am Anfang war das für mich auch nicht so leicht und ich war super kritisch und denk dann nur irgendwie so, da gab es doch einen Take, da habe ich das noch, und wieso ist das jetzt nicht drin und so. Also da wird man dann so krittelig irgendwie, aber das habe ich so ein bisschen ablegen können und eigentlich ist es inzwischen recht entspannt. Also ich gucke trotzdem sozusagen, also die eigenen Tatorte gucke ich tatsächlich mehrmals. Also das erste Mal kriegen wir so eine Rohfassung.
Ja.
Da gucke ich dann erstmal mit diesem Blick auf mich und wenn das dann einigermaßen durchging, ohne größeren Stress, dann gucke ich es nochmal und fokussiere mich auch auf die Geschichte. Also ich gucke dann so einfach meine Arbeit an und bin da schon auch mit mir selber wahrscheinlich nicht unkritisch, aber es hat sich ein bisschen entspannt.
Okay, das hört sich anstrengend an für mich, dieses erste Gucken, wenn man so auf sich schaut.
Ja, weil es ist natürlich einfach immer was anderes, wie man selber die Dreharbeiten wahrnimmt, wie man selber in der Figur mit der Geschichte irgendwie drinsteckt. Also der Film, den ich vor Augen habe in meinem Kopf, nachdem ich die Dreharbeiten durchlaufen habe, der ist meistens ein anderer als der, den ich dann sehe. Das liegt in der Natur der Sache. Und das ist manchmal schon auch aufregend, sich das dann anzugucken.
Aber man ist schon auch mit sich natürlich viel kritischer als mit anderen, oder?
Ganz sicher.
Bei anderen sagt man ziemlich schnell, war gut.
Ja.
Hast du gut gemacht.
Ja.
Und bei sich selbst denkst du, hier, da.
Ja, weil man weiß ja auch, was wollte man da erzählen? Mhm. Ist das gelungen? Kommt das rüber ausreichend? Ich meine, das klärt man oft auch schon am Set oder so mit dem jeweiligen Regisseur oder Regisseurin, aber der Schnitt macht halt auch ganz viel aus. Das ist ja immer das Ding. Also ich kann ja nur meine Arbeit geben und der Film wird im Schnitt gemacht.
Warst du schon mal richtig sauer, weil du wusstest, da gab es noch einen anderen Take. Also ich habe die Szene vielleicht nochmal gemacht und da warst du für dich dann irgendwie viel besser.
Genau, das meinte ich eben gerade, wo man dann sagt, wieso ist das nicht drin oder sowas. Ja,
also aber vielleicht stand da die Sonne besser irgendwie.
Ja, genau.
Und dann musste der wegen des Lichts...
Also das wird dann immer gesagt. Das ist zumindest das, was man dann hört. Ja. Ich hoffe, dass ich da auch in Zukunft so ein bisschen drüberstehen kann.
Und wenn wir schon bei dem Thema sind, drüberstehen, der Tatort wird vorher bewertet schon irgendwie.
Ja.
Nein, das geht am Donnerstag oder Freitag los, so wird der Tatort am Sonntag. Dann gibt es die Kritiken danach, dann gibt es die Social-Media-Reaktionen quasi schon live. Du könntest dich also quasi 4-5 Tage in der Woche rund um deinen Tatort damit beschäftigen, wie du warst oder wie
man das
wart.
Wahrgenommen hat.
Und dann kommt noch die Quote. Genau. Dann sagt man, wieder 50.000 weniger. Aha. Axel Prahl und Jan-Josef Liefers hatten wieder 1 Million mehr. Wie trifft dich das? Oder welcher Teil davon trifft dich?
Also inzwischen ist es so, wenn wenn ich das Gefühl habe, unser Tatort war so, ja, bei den Leuten, das ist für mich eigentlich das Schlimmste.
Also dass er so durchgewunken
wird und der ist okay. So weder richtig gut noch richtig schlecht. Also ich glaube, das ist gerade für einen Tatort irgendwie, ist richtig schlimm, weil es gehört einfach zum guten Ton dazu, sich über den Tatort zu streiten. Es gab Leute, die finden den dann super, mega super und die nächsten sagen, was, wie kannst du nur? Und das wird, glaube ich, am Montag in vielen Büros alles verhackstückt und das gehört dazu, das muss so sein. Und ich bin auch völlig okay damit, jetzt auch nicht nur in dem Format, aber ich muss auch nicht unbedingt die Sympathieträgerin sein. Also es muss jetzt nicht irgendwie heißen, wie toll. Also ich finde es eher irgendwie auch spannend, so ein bisschen Widerspenstigkeit vielleicht hin und wieder mal einzustreuen oder sowas und damit auch umzugehen, dass man eben nicht von allen geliebt werden kann und das ist auch gar nicht mein Ziel.
Gut, deine Rolle ist jetzt natürlich auch nicht unbedingt auf Sympathie angelegt.
Und
finde man, ist eine spannende Rolle, aber nicht, dass man sagt, sie war ja wieder wahnsinnig, ja, witzig, charmant.
Ja, irgendwie sowas. Also ich glaube, es geht für mich eher darum, dass man dann sagt, so, dass wenn der Film mir am Herzen liegt, dann fände ich es schön, wenn das nicht nur mir so geht. Und manchmal ist es fast schlimmer, das war auch am Theater so, wenn man selber das Gefühl hat, das war jetzt nicht so gut. Der Film ist jetzt nicht so mein Lieblingsfilm geworden oder das Theaterstück, in dem ich da bin. Das ist jetzt nicht so. Und dann finden es alle mega. Das ist irgendwie total, da plötzlich so richtig wackelt die Welt einmal. Man denkt so, was? Ja. Was ist denn jetzt los? So.
Denkt man dann Glück gehabt, sie haben es nicht gemerkt oder bleibt man unzufrieden?
Ja, für mich ist dann schon, es bleibt dann schon so, dass ich auch dann denke, wie bin ich denn jetzt unterwegs? Was habe ich denn da jetzt irgendwie, bin ich verkehrt in der Welt? Aber am Ende des Tages ist es immer im Auge des Betrachters und ich kann es auch gut lassen. Und ich beschäftige mich jetzt auch nicht super intensiv mit diesen ganzen, ich lese nicht alle Kritiken, ich vergesse die Quote auch wieder und bin da jetzt nicht so hinterher. Also ich freue mich natürlich zu hören, wenn es Fans gab. Aber ich bin jetzt auch nicht akribisch.
Schön ist eigentlich, wenn man tatsächlich dann mal sich diese Kommentare anschaut, es ist wie früher, als es das alles noch nicht gab. Da hat man sich halt morgens im Bus oder dann in der Vesperpause oder so über den Tatort unterhalten. Und da haben die einen gesagt, das war ja ein abgefahrener Mist, können die nicht mal wieder einen schönen Krimi machen eigentlich. Und die anderen haben gesagt, boah, cool, was total Besonderes, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Das gab es ja damals auch schon. Jetzt ist es halt vielleicht ein bisschen intensiver, gut durch die Anonymität, manchmal auch ein bisschen krasser und zu krass.
Ja.
Aber dass der Tatort gesprächswertig bleibt, ist, glaube ich, wichtig.
Ja, und der darf auch die Gemüter spalten und der darf auch irgendwie, also das darf alles so, wie sagt man, so diskursiv oder so, so irgendwie, das finde ich ja toll, wenn es so ist. Und es gibt immer so die Leute, gerade es ist ja so speziell mit diesem Tatort, weil es ja eigentlich ein Format ist, wo man sagt, wie funktioniert das denn? Also es ist eigentlich total absurd. Wir haben irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Teams, 20 unterschiedliche Städte. Es ist immer ein Fall, der wird zu Ende erzählt, aber die Kommissare haben immer irgendwie auch eine horizontale Erzählung. Und also es ist einfach so vom Format schon so speziell als Reihe in Deutschland. Und dann gibt es die Leute, die sagen, also die müssen doch jetzt mal ein bisschen Experimente machen, die müssen doch mal diese 0815 Erzählweise ein bisschen aufbrechen. Die nächsten sagen, bloß nicht, wir wollen einfach einen klassischen Krimi erzählt bekommen. So. Ja. Also da geht es ja schon los, dass man sich eigentlich über dieses Format nicht einig wird. Ja. Aber trotzdem gucken die Leute das und das finde ich einfach schön, das soll so bleiben.
Wenn es nicht nur eine Legende ist, die du für die Rolle, also für dein Tatort-Kommissarinnenleben erdacht hast, bist du ja wirklich ein alter Fan. Also du hast als Kind tatsächlich schon, oder was heißt
oder
Kind,
halt als Jugendliche.
Also, weißt du noch deinen ersten Tatort, den du gucken durftest?
Das weiß ich nicht mehr.
Und offiziell und nicht irgendwo versteckt an der Türe oder so.
Nee, den weiß ich nicht mehr, welcher das war.
Aber du bist Fan und hast also noch eine Zeit mitbekommen von vor, keine Ahnung, 20, 25 Jahren. Gibt es heute zu viele Tatort-Teams? Würdest du das sagen? Weil das ist auch so ein Kritikpunkt, der einfach kommt. So ein bisschen verwässert.
Ja.
Früher hat man, da kam halt, der Leitmeier kam alle 4 Wochen vorbei. Oder so.
Oft.
Ja, weiß ich nicht. Kann es jetzt nicht so. Aber
nee, ich finde eigentlich nicht, dass wir zu viele haben, weil ich finde, tatsächlich ist es wichtig, dass man irgendwie auch viel abbildet. Und ich finde, die Teams sind inzwischen auch so schön unterschiedlich. Und mal sind die 4 Kommissare, dann sind die mal nur einer offiziell sozusagen. Und irgendwie die Städte geben auch was her. Und Das finde ich schon cool. Nur manchmal denke ich dann selber so, wann kommen denn jetzt endlich mal die Saarbrückner Jungs wieder? Mhm. Ewig nicht gesehen. So. Mhm. Also dass man dann so denkt so.
Ja, es dauert dann halt sehr lang. Und dadurch kann man sich nicht so identifizieren.
Wir müssen halt genügend Sonntage für die ganzen Teams haben. Ja. Das wäre wichtig.
Wir haben nicht zu viele Teams, wir haben zu wenig
zu
Sonntage.
Zu wenig Sonntage.
Sonntage. Genau. Haben wir das auch mal geklärt. Cool. Aber du hast vor, dabei zu bleiben. Oder möchtest du hier und jetzt sagen, übrigens, ich höre auf? Weil es gibt ja immer wieder tatsächlich, und das wird dann als sehr schmerzlich empfunden, wenn Tatort-Kommissare, / Kommissarin freiwillig aufhören. Mhm. Das hat der Fernsehzuschauer nicht gern.
Ja, ich bin auch ein bisschen traurig, dass Karin Hanczewski jetzt nicht weitermacht.
War vor kurzem hier.
Ja, ja, okay.
Und hat,
hat sich erklärt.
Ja, ja, die war gar nicht so raffiniert an die Erklärung. Sie hat einfach gesagt, sie hat mal Lust, was Neues zu machen. Mhm. Klar, ist ja auch verständlich.
Ja, ich glaube, ich bin da so ein bisschen, weiß ich nicht, so vom Ensemblegeist auch aus Stuttgart noch geprägt. Dass ich finde es auch schön, so eine Filmfamilie irgendwie zu haben und so eine Kontinuität. Man ist ja dann auch irgendwie als freischaffender Schauspieler relativ mit sich alleine unterwegs, wenn man jetzt irgendwie kein Haus hat, wo man spielt oder so. Und mir tut es irgendwie auch gut und deswegen habe ich große Lust, weiterzuarbeiten. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie auserzählt ist oder so.
Nee.
Was da passiert oder was mit der Figur oder mit den zwei Kommissarinnen. Es gibt noch so viele Möglichkeiten und ich bin total froh, dabei zu sein.
Genau, da komme ich nochmal auf Avatar, den aktuellen quasi, den man jetzt in der Mediathek noch gucken kann. Mhm. Ich fand gerade auch Lena Odenthal immer noch total intensiv und auch betroffen von dem, was da passiert ist und ihr beide dann sowieso. Also es macht überhaupt nicht den Eindruck, als sei es auserzählt. Es hätte ja nur sein können, dass du jetzt eben auch so, wie Karin Hanczewski sagst, irgendwie nach, wie lange bist du jetzt schon dabei? 2014 bis jetzt, also dann quasi 10 Jahre, oder?
Ja.
Da wäre es dann mal schick, irgendwie zu sagen, ich brauche neue Herausforderungen.
Nee, es ist ja auch immer mein Wunsch gewesen. Also ich war ja immer irgendwie ein großer Traum von mir, tatsächlich Tatort-Kommissarin zu werden. Und dass es dann, sage ich jetzt mal, so schnell geklappt hat nach der Schule, irgendwie nach dem Theater dann irgendwie, das war auch für mich überraschend und ich bin halt einfach gerne.
Siehst du, dachte ich jetzt immer, das sei nur für die Pressemappe.
Nee,
ich wollte schon immer Tatort-Kommissarin werden.
Das fand ich schon wirklich, das war einfach mein Traum. Mhm. Ja, und den darf ich jetzt leben und
dann darfst du auf keinen Fall aufhören. Was man ja vielleicht auch nicht ganz aus der Welt diskutieren muss, ist, dass es natürlich auch eine feste Einnahmequelle ist, oder? Zweimal im Jahr kommt auf jeden Fall mal was rein. Das ist ja auch nicht so schlecht.
Das ist eine Konstante und das war jetzt natürlich auch gerade in dieser ganzen Pandemie-Zeit, wo vieles unsicher war und man nicht wusste, wie geht das weiter und darf man überhaupt Filme drehen und so weiter. Und als es dann klar war, mit bestimmten Sicherheitsauflagen geht das, ist das natürlich auch eine total schöne Sicherheit, die einen entspannt.
Mhm. Darf man schon auch sagen, ne? Weil das wird manchmal so ein bisschen so verbrämt, so, ah, oh, nee, es geht nur um den künstlerischen.
Nee, das ist einfach in dem Job auch wichtig, dass man irgendwie sagt, so, da gibt es natürlich auch eine Sicherheit auf einer finanziellen Ebene, die ist nicht wegzudiskutieren. Ja. Und das ist auch was Gutes.
Gerade wenn man in München lebt.
Ja, das ist eine teure Stadt.
Oder? Das ist eine sehr teure Stadt.
Ja.
Wirklich. Ich habe eine schöne Schlagzeile über dich gelesen. Das war die Bild-Zeitung. Die schöne, geheimnisvolle Schauspielerin. Ich möchte aber auf das Geheimnisvolle gehen, weil ich glaube, das hat dir auch ein bisschen geärgert von der Boulevardpresse, dass man über dich viel weiß, über deinen Beruf und wie du dahin gekommen bist und so, ein bisschen Sport und so. Aber sonst achtest du, ich möchte dir da jetzt überhaupt nichts aus den Rippen leiern, aber du achtest, glaube ich, sehr drauf, dass gewisse Dinge, Privates, eben nicht irgendwie rauskommt. Also so die klassische Home-Story, die vielleicht manchmal ein bisschen geschäftsfördernd sein könnte, machst du nicht. War das von Anfang an ein klarer Plan oder hat dich jemand gewarnt auch vor zu viel Nähe? Wie ist das entstanden?
Nee, das war immer schon meine Entscheidung und ich sehe das einfach, für mich schließt sich das auch, das sage ich auch ganz klar, auf eine Art aus, weil es geht um meine Arbeit und die ist öffentlich zugänglich, die kann man sich anschauen. Das liegt in der Natur der Sache, dass ich Zuschauerinnen brauche für das, was ich machen möchte und was ich erzählen will. Und das ist der Teil, den ich gebe in die Öffentlichkeit und ich habe kein Interesse, dass ich als Privatperson ein Teil des öffentlichen Lebens in dieser sehr stark privaten Form sein soll. Das schließt sich für mich einfach aus.
Und von Anfang an, also das hat nicht irgendwie du hast da keine schlechten Erfahrungen gemacht oder so, dass nee. Du so, sondern nee, klare,
es war einfach eine, es ist für mich auch eine ganz, vielleicht klare Trennung klingt so radikal, aber ja, also für mich ist es auch so, Privatleben heißt privat. Mhm. Also das würde anders heißen, wenn es nicht so wäre. Und das bleibt auch privat. Also das will ich auch einfach beschützen. Das ist von mir eine ganz klare Entscheidung.
Es könnte ja vielleicht manchmal auch Spaß machen, diese Aufmerksamkeit zu, ja, dann zu genießen
da
und zu sagen, hier ein bisschen.
Nicht so drauf. Also ich bin sehr gerne mit Leuten zusammen, die vielleicht auch meine Arbeit wertschätzen. Ich rede sehr gerne über meine Filme. Ich rede auch gerne mal über meine Hobbys, keine Frage. Mhm. Aber es geht um die Arbeit in allererster Linie. Mhm. Und mehr muss es nicht sein von meiner Seite.
Ich habe immerhin mal gesehen, wie in einem Videopodcast ein schwarzer Kater dir auf den Schoß gesprungen ist.
Ach ja.
Das war schon ein wertvoller Einblick in dein Privatleben.
Ja. Ja,
da bin ich wahrscheinlich weit vorn.
Ja, kann
das
sein.
Das wissen nicht viele.
Was war das für ein Podcast? Ach doch, ich glaube, ich weiß,
worum es da geht. Mhm. Müsste ich noch mal gucken. Aber den Kater gibt's noch? Geht's gut?
Kater geht's gut.
So. Ist dann aber auch das Privateste, was ich hier von dir wissen möchte natürlich. Aber Hobbys hast du noch gesagt. Ist es noch Kochen?
Ja, ich koche immer noch sehr mit Leidenschaft, ja. Mhm. Und hab das auch, zu Weihnachten lebe ich das sehr gerne aus. Mhm. Und dann auch an Silvester wird's was Besonderes immer gekocht. Aber ja, das ist nach wie vor meine Leidenschaft.
Und in der guten alten Stuttgarter Zeitung stand 2009 mal bei unter Träumen, hast du geschrieben, ein kleines Restaurant in Frankreich.
Oh ja.
Von dir betrieben und bekocht. Ist das ein alter Traum, den du...
Ja, das mit dem Restaurant, da muss ich ja sagen, da bin ich so ein bisschen... ich glaube, das ist total viel schwieriger, als ich mir das jemals vorstelle. Und gerade jetzt, wo man eben auch mit den steigenden Lebensmittelpreisen und irgendwie jetzt die Mehrwertsteuer wieder erhöht und so. Also ich glaube, ich bin da sehr, sehr romantisch mit dieser Vorstellung. Ich trete von diesem Traum etwas zurück.
Ja, aber wenn es ein Traum bleibt, ist ja okay.
Genau, also träumen muss man und natürlich ist die Vorstellung, also was ich einfach sehr, sehr mag und sehr genieße, ist wirklich für andere Leute zu kochen und die an einen Tisch zu kriegen und dann irgendwie dafür zu sorgen, dass was Tolles auf dem Tisch zu essen gibt. Es ist einfach ein schöner Vorgang, den ich nach wie vor genieße.
Das ist auch richtig schön. Irgendwelche Vorsätze für 2024?
Ich habe mir den Vorsatz vorsetzt, dass ich mir eigentlich keine Vorsätze mehr mache, sondern eher versuche auch unterm Jahr irgendwie mal vielleicht zu reflektieren und zu gucken, so wo stehe ich und wo will ich hin und dann irgendwie in kleineren Schritten. Also ich finde dieses nächstes Jahr wird alles besser, anders, toller, so, davon halte ich nicht so viel.
Weil man scheitern muss eigentlich.
Eben, ja.
Ich habe einen Vorschlag, wirf mal wieder einen Speer.
Ja, das wäre wirklich schön.
Oder?
Ja, das würde ich wirklich gerne machen.
Guck, vielleicht dass du niemanden verletzt.
Dieses Jahr verwirklichen, genau.
Vielen Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Alles Gute, Lisa.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der SWR4-App und natürlich in der ARD-Audiothek. SWR4, da sind wir daheim.